Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Diese Folge wird präsentiert von der Motorflugschule Egelsbach, offizieller Deutschlandpartner von Evionica, der audiovisuellen Lernplattform für angehende Piloten. Den Link findest du in den Shownotes.
Moin, hallo, herzlich willkommen bei uns hier in der Privatpiloten-Lounge. Ich begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen Folge zu dem Thema Flugsicherheit und Wahrnehmungsfehler. Eines der wichtigsten Themen, Flugsicherheit, Wahrnehmungsfehler. Was verbirgt sich dahinter? Um das Ganze richtig einzuordnen, schauen wir uns kurz den Hintergrund an. Es gibt das sogenannte HFACS-Modell. Dieses Modell teilt sicherheitskritische Handlungen von Piloten in zwei große Hauptkategorien ein. Auf der einen Seite stehen unsere Regelverstöße, die wir immer wieder begehen, und auf der anderen Seite die Fehler. In einem vorherigen Bericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, der BFU, aus dem Jahre 2022 wurden die Ergebnisse der Untersuchungen von UL-Flugunfällen aus den Jahren 2009 bis 2019, also über einen Zeitraum von 10 Jahren, einfach mal analysiert. Im ersten Teil dieser Betrachtung ging es vor allem um die Regelverstöße, die wir Piloten begehen. Und heute dreht sich alles um die Fehler. Also wir stellen uns die Frage, was können wir als Piloten tun, um Fehler zugunsten der Flugsicherheit möglichst zu vermeiden. Denn die BFU hat in genau diesen erwähnten Berichten eben auch hinsichtlich der Fehlervermeidung ganz konkrete Empfehlungen ausgesprochen. Eine Sache vorneweg, Fehler betreffen alle Piloten. Nicht nur die Jungs und Mädels in den ULs, egal ob Eco-Klasse, Kilo-Klasse, Mai-Klasse, Fehler betreffen uns alle. Schlicht und ergreifend deshalb, weil sie menschliche Ursachen haben. Klar, wenn man die Klassen vergleicht, in der Eco-Klasse oder der Kilo-Klasse treten nicht immer dieselben Fehler auf, wie zum Beispiel in der Mai-Klasse. Auch die Flugphasen, in denen die Fehler passieren, die unterscheiden sich. Das sieht man ganz deutlich, wenn man den BFU-Berichten mit den regelmäßig veröffentlichten Reports der AOPA zur Sicherheit in der allgemeinen Luftfahrt miteinander vergleicht. Aber Fehler bleiben nun mal Fehler.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Und sie können verdammt schlimme Folgen haben, ganz egal, in welcher Flugphase die passieren. Deshalb schauen wir uns jetzt mal die Ursachen und die Erscheinungsformen von Pilotenfehlern ganz allgemein, völlig unabhängig davon, mit welchem Fluggerät ihr am Ende unterwegs seid, einfach mal an. Was ist überhaupt ein Fehler? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Jeder von uns kennt das Wort Fehler. Wir wissen das, was ein Fehler ist. Aber wenn wir jetzt mal versuchen, das exakt zu definieren, dann ist das, glaube ich, gar nicht so einfach. Je nachdem, in welchem Kontext man das betrachtet, unterscheidet sich der Inhalt nämlich gewaltig. Ganz allgemein, ja, könnte man sagen, ein Fehler, das ist die Abweichung von einem erwarteten, korrekten oder gewünschten Zustand. Kann ein Ergebnis sein oder auch ein Verhalten. Wenn wir das Ganze aber im Kontext von Piloten und sicherheitsrelevanten Vorfällen betrachten, dann sind Fehler schlicht Handlungen, die nicht zum beabsichtigten Ziel eines sicheren Fluges führen. Und solche falschen Handlungen können gemessen am eigentlichen Ziel ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Sie können zu suboptimalen, zu schlechten oder sogar zu richtig schädlichen Ergebnissen führen. Nehmen wir dazu mal ein konkretes Beispiel. Das falsche Setzen von Landeklappen. Wir nehmen mal ein Standardmuster, die C-172, auf der haben ja so viele von uns gelernt. Wenn wir, ich sage extra wir, auf einer kürzeren Graspiste starten, dann führt Klappenstufe 1 häufig zur besten Startstrecke. Aber was passiert bei Stufe 2? Stufe 2 verkürzt vielleicht die Startrollstrecke noch etwas, erschwert dann aber wegen des größeren Widerstands das anschließende Steigen. Und das Ergebnis ist, naja, sagen wir mal, schlecht. Wie sieht das denn aus, wenn man gar keine Klappen setzt? Also das kann nach Piste und Umfeld suboptimal sein. Warum? Weil man danach zwar oft besser steigen kann, aber die Startrollstrecke wieder verlängert. Richtig schädlich hingegen ist es, wenn man die Klappen vollsetzt. Bei der C-172 entsteht bei vollen Klappen kaum mehr zusätzlicher Auftrieb, dafür aber enorm viel Widerstand. Und das kann sowohl die Startstrecke als auch die Steigleistung extrem negativ beeinflussen. Dazu gibt es leider ein Unfallbeispiel aus dem Jahre 2021. Bei einem Flugunfall in Kempten ist das nämlich passiert. Eine 172er voll besetzt erreichte nach dem Start mit vollen Klappen nicht die nötige Steigleistung und der Pilot musste anschließend in einem See notwassern. Zwei Schwerverletzte, zwei verletzte Piloten. Wodurch entstehen Fehler? Genau wie bei Regelverstößen liegen die Ursachen sowohl in der Organisation als auch bei uns Menschen selbst. Im Verein kann zum Beispiel eine schlechte Kommunikation oder eine mangelnde Teamarbeit dazu führen, dass Piloten Fehler machen. Das passiert. Wir wollen aber heute hier voll auf die menschlichen Ursachen uns einfach mal fokussieren. Für den Luftsport lässt sich das ja im Grunde in vier große Kategorien einteilen. Erstens, das ist mangelnde Achtsamkeit und mangelnde Aufmerksamkeit. Dispositives Verhalten und dysfunktionale Einstellungen. Drittens, unzureichendes Können und Wissen. Und viertens, der Irrtum. Wenig überraschend, diese Kategorien, die ich eben genannt habe, die gibt es genauso auch in der Arbeitssicherheit. Man kann also auch hier wieder super Erkenntnisse aus diesem Bereich übertragen. In der Arbeitssicherheit gibt es zum Beispiel einen weit verbreiteten Ansatz, der Unfälle durch mangelhafte Aufmerksamkeit auf vier Hauptursachen zurückführt. Erstens Hektik, zweitens Frustration, drittens Müdigkeit und Nachlässigkeit bzw. Selbstzufriedenheit. Im Englischen nennt man das Complacency. Und jetzt kommt der Knackpunkt, wenn zwei oder mehr dieser Punkte gleichzeitig auftreten, dann schnellt das Unfallrisiko steil nach oben. Das ist zum Beispiel auch der Grund dafür, warum statistisch gesehen die meisten Arbeitsunfälle vormittags zwischen 10 und 12 Uhr stattfinden. In dieser Zeit hat man oft sowieso schon Hektik und wenn dann noch ein zweiter Faktor dazukommt, dann wird es eben gefährlich. Und wie sieht das bei uns im Cockpit aus? Ach, da ist es leider absolut nichts anderes. Stellen wir uns das mal vor, man ist noch in der Hektik des Steigflugs, geht dann in den Reiseflug über und in dem Moment schleicht sich Nachlässigkeit ein. Bang, schon häuft sich die Unfallwahrscheinlichkeit. Das könnte übrigens eine sehr gute Erklärung dafür sein, warum der BFU-Bericht ausgerechnet in der Phase des Reiseflugs die meisten UL-Unfälle ermittelt hat. Die AOPA hingegen weist bei ihren Berichten die meisten Unfälle in der Landephase aus, also wo zur Hektik dann eventuell noch die Müdigkeit dazukommt. Oder es ist eben mangelndes Können, das sich zur Hektik gesellt. Ihr seht schon, die Übergänge sind total fließend und die Ursachen, die lassen sich im Nachhinein oft gar nicht so leicht trennen. Umso wichtiger ist es, dass wir möglichst viele dieser Faktoren kennen, denn dazu gehört eben auch eine dysfunktionale Einstellung, wie die bekannten fünf gefährlichen Einstellungen der FAA. Eine Sache, die aber oft extremst unterschätzt wird, das ist der Irrtum. Wisst ihr, was ein Irrtum ist? Natürlich wissen wir das. Darunter versteht man eine falsche Vorstellung über einen Sachverhalt oder schlicht das Auseinanderfallen von eigener Vorstellung und der tatsächlichen Wirklichkeit. Das kann zum Beispiel an mangelnder Urteilskraft liegen. Etwa dann, wenn man zwar sehr viel Gesamterfahrung hat, diese Erfahrung aber keine große Breite aufweist. Beispiel. Wer tausende Landungen absolviert hat, aber immer nur auf zwei oder drei Plätzen geflogen ist, kann schnell dem Irrtum unterliegen, dass die Verhältnisse in der Platzrunde überall exakt gleich sind. Und schwupps, dann passieren Fehler. Oder der Irrtum, ach, ich habe so viel Erfahrung auf dem Flugzeugmuster, ich muss mich nicht groß vertraut machen oder mich gar einweisen lassen, wenn ich in ein mir völlig unbekanntes Muster einsteige. Das war vielleicht auch einer der Gründe, warum 2021 eine Katana DA-20 bei der Landung während eines Schulungsfluges abstürzte. Die BFU hat nämlich im Untersuchungsbericht als beitragenden Faktor explizit erwähnt, dass die Erfahrung des Fluglehrers auf diesem spezifischen Muster nicht sehr ausgeprägt war. Also der Fluglehrer wurde dabei schwer verletzt, der Flugschüler hat dabei sein Leben verloren. Kommen wir mal zu den Wahrnehmungsfehlern im Detail. Das HFACS-Modell unterscheidet ja grundsätzlich zwischen Wahrnehmungs-, Entscheidungs- und Fertigkeitsfehlern. Die Zusammenhänge, die wir gerade besprochen haben, gelten aber für alle drei. Heute fokussieren wir uns aber speziell auf die Wahrnehmungsfehler, denn laut BFU-Bericht machen diese zwar rein zahlenmäßig den kleinsten Teil der ermittelten Fehler aus, aber bloß nicht unterschätzen, ne? Die Entscheidungen und die Fertigkeitsfehler schauen wir uns dann, wenn wir diese Reihe dann hier fortsetzen sollen, dann einfach mal in der nächsten Folge an. Die BFU schreibt weiter in ihrem Bericht, Wahrnehmungsfehler treten dann auf, wenn die sensorischen Informationsaufnahmen beeinträchtigt sind, sodass eine Entscheidung auf der Grundlage falscher Informationen getroffen wird. Was heißt das? Im Klartext bedeutet das, unsere Sinnesorgane, unsere Sensoren, die nehmen Dinge auf, aber damit aus diesen Sinneseindrücken überhaupt Informationen werden können, auf denen wir Entscheidungen aufbauen können, muss das Gehirn diese Eindrücke erstmal interpretieren. Also, wir nehmen wieder ein Beispiel, eine zu hohe Öltemperaturanzeige. Ob das eine digitale Zahl ist oder ein Zeiger im roten Bereich, unser Auge sieht das. Aber wenn unser Gehirn daraus nicht schlussfolgert, Achtung, dieser Wert hat eine kritische Bedeutung, dann ist die reine Sinneswahrnehmung völlig wertlos. Bei Wahrnehmungsfehlern müssen wir also immer zwei Dinge betrachten. Die Sinneswahrnehmung selbst und die Interpretation der Information durch das Gehirn. Diese Unterscheidung ist super wichtig, weil in beiden Phasen Fehler und Irrtümer entstehen. Was sind denn jetzt die häufigsten Erscheinungsformen? Im BFU-Bericht werden Probleme bei der visuellen Wahrnehmung als mit Abstand häufigster Wahrnehmungsfehler genannt. Was genau die BFU damit meint, wird im Bericht leider nicht im Detail ausgeführt. Aber das visuelle Scannen der Instrumente ist dort nämlich eher den Entscheidungsfehlern zugeordnet. Genauso wie das Thema See and Avoid, also den Verkehr sehen und ausweichen. Aber auch wenn das formell Entscheidungsfehler sein mögen, sie sind oft das direkte Resultat eines vorherigen Wahrnehmungsfehlers, weil man den Luftraum oder die Instrumente nicht richtig gescannt hat. Oder die Wahrnehmung einfach falsch interpretiert wurde. Weitere Wahrnehmungsfehler aus dem Bericht sind Fehleinschätzungen von den Entfernungen, Höhen, Geschwindigkeiten. Das sind alles sicherheitsrelevante Flugparameter, für die es immer eine Anzeige gibt. Man muss sie schätzen, also interpretieren. Und dadurch ist die Tür für Irrtümer sperrangelweit offen. Genauso die Fehleinschätzungen des Wetters. In extrem vielen BFU-Berichten werden unzureichende Wetterbedingungen als Ursache genannt. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass Irrtümer eben alle Piloten betreffen, nicht nur UL-Piloten. Wie sieht das mit der Luftraumbeobachtung aus? Ja, neben dem Irrtum ist hier die Hauptursache schlicht, viele Piloten tun viel zu wenig. Sei es, weil es ihnen die Notwendigkeit gar nicht richtig bewusst ist oder weil sie abgelenkt sind. Oft verlässt man sich heutzutage blind auf Antikollisionssysteme wie FLAM, ADS-B. Man misst dem guten alten Rausschauen viel zu wenig Bedeutung zu. Oder man lässt sich im Cockpit ablenken. Durch Smartphone, Musik, Gespräche. Ich kann mich davon nicht ausnehmen. Ich quatsch mit Johann auch während unserer Flüge. Wir unterhalten uns. Und da geht uns auch schon mal der ein oder andere Funkspruch einfach flöten. Aber auch moderne Glascockpits sind eine riesige Ablenkungsquelle. Stellt euch ein Garmin 1000 vor. Wo kann man da überall draufdrücken? So viele Knöpfe, so viel buntes Kartenmaterial. In Kombination mit Warnsystemen wiegen sie den Piloten dann oft in einer trügerischen, falschen Sicherheit. Klar. Solche Systeme haben natürlich enorm viel für die Sicherheit getan. Die FAA hat früher mal empfohlen, 90% der Zeit im Cockpit mit Luftraumbeobachtung zu verbringen. So viel muss es dank moderner Technik vielleicht nicht mehr sein, aber 30% reichen definitiv auch nicht aus. Die FAA hat dazu im Februar 2025 ein Rundschreiben, die AC90-114 Charlie für ADS-B Verkehrsanzeigesysteme herausgebracht. Darin betont die Behörde ganz klar, ich zitiere, diese Systeme unterstützen den Piloten beim See and Avoid, aber sie ersetzen das Rausgucken niemals. Zitat Ende. Das Gleiche gilt für das Mithören des Funkverkehrs. Selbst wenn man nicht direkt angesprochen wird, durch das Zuhören baut man sich im Kopf einfach ein mentales Bild der Verkehrslage auf. Der BFU-Bericht erwähnt nämlich auch, dass die Fehleinschätzungen von Freigaben, also das Missverstehen von gehörtem Funk, eine bedeutende Unfallursache war. Ein Punkt, der mir hier wirklich am Herzen liegt: Das Lernen aus BFU-Berichten hat einen großen Nachteil. Es werden immer nur die echten Unfälle betrachtet. In der modernen Arbeitssicherheit schaut man sich aber vor allem beinahe Unfälle an oder schwerwiegende Vorfälle, bei denen nur durch Glück nichts passiert ist. Davon gibt es nämlich immens viele, mehr als echte Unfälle, und die Datenbasis zum Lernen ist gigantisch viel größer. Als Grundlage nutzt man dafür seit den 1930er Jahren die sogenannte Heinrich-Pyramide. Wenn ihr euch diese Pyramide mal anschaut, ganz unten liegt das Fundament, die unsicheren Zustände und die Verhaltensweisen. Darüber kommen die beinahe Unfälle, darüber die leichten Unfälle, gefolgt von meldepflichtigen Arbeitsunfällen, schweren Unfällen und ganz an der Spitze stehen die tödlichen Unfälle. Dieses Modell wurde über die Jahrzehnte weiterentwickelt. Heinrich ging von 1930 davon aus, einem Verhältnis aus, dass ein tödlicher Unfall auf 29 leichte Verletzungen und 300 Vorfälle ohne Verletzung kommt. Frank E. Byrd Jr. ermittelte 1969 das Verhältnis ein schwerer Unfall zu 10 leichten Verletzungen, 30 Sachschäden und 600 beinahe Unfällen. Im ConocoPhillips-Modell von 2003 sieht man auf einen schweren Unfall etwa 30 leichtere Verletzungen, 300 meldepflichtige Fälle, 3000 beinahe Unfälle und sagenhafte 300.000 unsichere Verhaltensweisen, ganz unten an der Basis. Statistisch gesehen kommt im Arbeitsumfeld auf einen tödlichen Unfall, also eine riesige Pyramide von beinahe Unfällen. Und wenn wir das jetzt aufs Fliegen übertragen, es passieren täglich extrem viele sicherheitsrelevante Vorfälle, die überhaupt nicht gemeldet worden sind, aus denen wir aber alle unglaublich viel lernen könnten. Das Melden, Aufzeichnen und Auswerten solcher Vorfälle in den Vereinen wäre also eine fantastische Maßnahme zur Erhöhung der Sicherheit. Aber dafür braucht es eben eine offene Vereinskultur, in der sich niemand, wirklich niemand, für Fehler schämen muss. Wie können wir Wahrnehmungs- und andere Fehler also vermeiden? Interpretationsfehler, Fehleinschätzungen und Irrtümer lassen sich schlicht durch Lernen und regelmäßiges Training verbessern. Genauso begegnet man Defiziten bei Wissen und Können. Aufmerksamkeitsdefizite, Ablenkungen und mangelndes Scannen begegnet man am besten mit Systematik und Disziplin. So kann jeder von uns das Risiko von Wahrnehmungsfehlern aktiv reduzieren. Fluglehrer können hier super unterstützen und eine gesunde Vereinskultur hilft allen dabei. Aber das Entscheidende ist am Ende der Wille von jedem Einzelnen von uns, durch das eigene Handeln die Flugsicherheit zu verbessern. Die Zusammenhänge, die wir heute besprochen haben, gelten genauso für Entscheidungs- und Fertigkeitsfehlern. Denn ihre Gesamtzahl, die war im BFU-Bericht noch deutlich höher als die der Wahrnehmungsfehler. Es bleibt also wie immer spannend. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch da draußen Blue Skies, many happy landings, passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schreibt gerne einen Kommentar unten rein. Seid höflich, seid respektvoll und bleibt immer auf Augenhöhe. Bis dann.
Du bist Pilot? Du willst nicht alleine fliegen? Du willst nicht alles mit dir selbst ausmachen? Dann melde dich doch bei PPL Plus an, dem Forum hier von der Privatpiloten-Lounge. Dort triffst du Piloten, Flugschüler und Menschen, die die Fliegerei ernst nehmen. Es geht um Austausch, Fragen, Erfahrungen und ehrliche Tipps aus der Praxis. Ob Ausbildung, Technik, Reisen, Flugplanung oder einfach nur der nächste sinnvolle Schritt, du musst nicht alles allein herausfinden. PPL Plus ist komplett in allen Bereichen kostenlos, also melde dich jetzt an auf www.pplplus.de.